ich bin froh, dass ich heute wieder hier sein kann. Es ist immer ein schönes Geschenk, vor allem auch so diese tolle Fahrt durch die Natur. Genau. Könnt ihr mich gut verstehen?
Ja.
Wunderbar. Vielleicht so ganz kurz, was mich heute zu dem Thema gebracht hat. Ich arbeite als Psychologe in einer Klinik und wir beschäftigen uns mit Menschen, die schon eine sehr lange Klinikerfahrung haben. Das sind meistens Männer und Frauen, so ab 18 Jahre, in der Regel bis 60. Aber die meisten meiner Patienten sind so 18, 19, 20. Ich habe auch noch eine, die ist 30, aber das ist dann schon fast mit einer der Ältesten. Und die meisten davon haben aber eine sehr, sehr lange klinische Erfahrung. Also die sind meistens seit der Pubertät dann irgendwo schon immer mal wieder im Bezirkskrankenhaus gewesen, in der Klinik und wissen also sehr viel in diesem Bereich und haben das aber auch so zu ihrem eigenen Leben gemacht. Die Diagnosen sind ganz unterschiedlich. Das können Depressionen sein, das können Angststörungen sein, relativ viel, also die meisten meiner Patienten haben eine Persönlichkeitssymptomatik, meistens Borderline. Und eine der wesentlichen Dinge, die ich mit meinen Patienten schon am Anfang bespreche, ist der Leitsatz, du bist nicht deine Diagnose. Das ist ganz wichtig. Gerade bei denjenigen, die eine Persönlichkeitsstörung haben, die das seit ihrer, sagen wir, Pubertät schon so erlebt haben, ist das ja so, dass man sich irgendwie identifiziert mit seiner Erkrankung. Ich glaube, das kennt eigentlich jeder, der mal irgendwo längere Zeit krank war oder vielleicht auch chronisch krank ist. Man merkt das auch manchmal so im Krankenhaus, wenn dann so die Visite durch das Krankenhaus geht und dann fragt dann der Oberarzt und was ist das? Ja, das ist die Niere. Ja, vielleicht ist es klischeehaft, aber manchmal ist es halt so. Und wenn man dann so die Menschen fragt, wer sind sie, dann kommen so ganz unterschiedliche Antworten. Ich muss sagen, ich habe sehr viel durch meine Patienten gelernt. Ich habe gelernt, was sie so bewegt und ich lerne eigentlich täglich, genauso wie sie von mir, lerne ich von ihnen. Und das hat mich bewegt dazu, nochmal drüber nachzudenken über das Thema, nämlich bitte noch zurück. Wer bin ich? Welches Bild habe ich eigentlich von mir? Wenn man keine psychische Erkrankung hat, dann wird man vielleicht keine Diagnose so haben. Ne? Zum Beispiel, was mir oft jemand sagt, ich bin ein Borderliner. Dann versuche ich das immer mit einem Witz aufzulösen. Es gibt Collies, es gibt Schäferhunde, Borderliner kenne ich noch nicht. Man muss dabei ein bisschen aufpassen, weil das für diese Menschen ja eine Diagnose ist, die sie über viele Jahre begleitet haben. Wenn jemand das mit 13 oder 14 inzwischen diagnostiziert, das relativ früh, früher hat man immer gesagt, nee, man versucht das so mit 18, 19 zu diagnostizieren. Heute versucht man das relativ früh zu diagnostizieren, weil man weiß, je früher wir anfangen, eine Therapie zu starten, desto besser ist es für den Patienten. Aber es kommt dann eben auch so eine Identifikation und die Frage, ja, wer bin ich eigentlich? Jetzt können wir die nächste. Wenn ich in den Spiegel schaue, was oder wen sehe ich da eigentlich? Und ich glaube, das ist eine Frage, die uns genauso betrifft. Wen sehe ich da eigentlich? Ich habe das früher mal erlebt, da war ich Krankenhausseelsorger und ich weiß noch, ich bin das Zimmer einer älteren Frau gekommen. Und dann habe ich sie nach ihrer Familiensituation gefragt und hat sie mir erzählt, sie hat da drei Söhne, der eine ist Anwalt, der eine ist Architekt und den letzten habe ich vergessen. Aber sie hat mir nicht gesagt, da habe ich den Heinz, den Rudolf, den Jürgen, sondern hat mir immer nur von ihren Berufen erzählt. Wie ist das, wenn Sie sich vorstellen? Was sagen Sie da? Irgendwo treffen Sie auf jemanden, vielleicht auf einer Konferenz oder auf einer Party und wie stellen Sie sich vor? Was sagen Sie über sich? Oft fangen wir mit dem Beruf an, oder? Oder oft mit der Familiensituation. Ich bin verheiratet, habe vier Kinder. Oder wenn Sie in einem Bewerbungsgespräch sind, ich arbeite ja auch als Coach und freiberuflich, Und dann habe ich es immer wieder so, dass ich Menschen vorbereite auf dieses Vorstellungsgespräch, auf dieses Assessment, wo sie dann vor einer Gruppe von Leuten sitzen und dann in der Regel, nachdem man so eine Zeit lang so ein bisschen Smalltalk gemacht hat, dann wird dann immer so gesagt, und Herr Meier, jetzt erzählen Sie mal kurz so 3-4 Minuten etwas über sich. Das ist ganz schwer für Leute. Was erzähle ich denn da? Was wollen die Leute denn wissen? Da kann man das ein bisschen trainieren. Aber wenn ich in den Spiegel schaue, nur mich sehe, wen sehe ich da? Ein Mann? Ein Vater? Oder sehe ich denn nur einen Arbeitslosen oder einen Psychologen oder einen Pastor oder einen Gesunden? Oder sehe ich eine Mutter? Also es gibt eine ganze Reihe davon, von Dingen, die ich sehe. Aber das sind nur Äußerlichkeiten. Wie komme ich zu dem Bild von mir? Und dann die nächste Folie. Wenn ich das als Seminar mache, dann ist jetzt immer so der Punkt, wo die Leute Stift und Papier rausholen. Wir haben die Zeit heute nicht. Aber dann ist so die Frage, gefällt mir, was ich sehe, wenn ich in den Spiegel schaue? Bei meinen Patienten mache ich es immer so, dass ich sie, das ist die erste Aufgabe, die sehr, sehr schwer ist, sie sollen sich beschreiben. Was gefällt mir, was gefällt mir nicht? Wo sind meine Pluspunkte, meine Minuspunkte? Egal, wie man es ausdrückt. Und ganz häufig sitzen die dann 1-2 Stunden und kriegen kaum was zustande, weil es ihnen so schwer fällt zu sagen, wer bin ich eigentlich? Wenn ich in den Spiegel schaue, gefällt mir, was ich da sehe. Ich meine es nicht nur äußerlich, das verändert sich ja. Träume ich noch von einem anderen Leben? Oder bin ich der, der ich immer sein wollte? Im Coaching ist einer der wesentlichen Punkte, dass man zum Beispiel sagt, sieh das Leben, alles was du tust, auch vom Ende her mal. Also von den Konsequenzen. Wenn ich mich mal wieder über meine Frau ärgern würde und dann habe ich einen richtigen Streit und ich würde schreien und was weiß ich. Was wäre denn die Konsequenz unter Umständen? Ist die Konsequenz dann am Ende, dass ich den geliebten Menschen verliere? So viele Leute tun Dinge, die sie am Ende fürchterlich bereuen, weil sie die Konsequenz nicht beachtet haben. Bin ich der, der ich sein wollte? Oder manchmal auch die Frage, was ist eigentlich aus mir geworden? Jetzt sind die meisten von uns in einem Alter, da kann man sich diese Frage schon mal stellen. Bei meinen 18- und 20-Jährigen, da stelle ich dann manchmal die Frage, jetzt stell dir vor, du bist 10 Jahre weiter und jemand hält zu deinem Geburtstag eine Rede über dich. Was würdest du dir denn wünschen, dass der sagt? Und manchmal merkt man, hoppla, ich lebe ja ganz anders. Die nächste Folie bitte. Ja, mein Bild von mir. Und was die wenigsten sich bewusst machen, ist das Bild, was ich von mir habe. Das ist kein objektives Bild. Das ist eine Konstruktion. Und zwar aus den Botschaften anderer, aus meiner Genetik. Und übrigens, heute wissen wir, die Genetik ist nicht etwas Konstantes, etwas, was fest ist, sondern unsere Genetik verändert sich, reagiert auf die Umstände. Wenn ich geboren werde, habe ich einen großen Bereich von Erbanlagen, aber nur ein kleiner gewisser Teil wird da abgerufen. Das ist so ähnlich wie wenn Sie in den Edeka-Markt gehen oder einen anderen Markt, dann hat der vielleicht so 9000 Artikel, vielleicht auch 15.000, je nachdem. Und Sie nehmen ja nicht alle 15.000, sondern Sie haben ja einen Einkaufszettel und dann holen Sie das, was da draufsteht. So ähnlich ist das mit unserer Genetik auch. Wir haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, die ist unüberschaubar. Aber je nach Lebenssituation holen wir uns nur bestimmte Dinge und aktivieren die. Wie das funktioniert, da sind wir noch am Forschen. Das ist aber hochinteressant in der Neurobiologie und Neuropsychologie. Aber wir wissen inzwischen, dass da sehr, sehr viel noch weiter passiert, auch bei den Erbanlagen. Das nennt man Epigenetik. Übrigens auch, was wir essen, bestimmt dann die Aktivierung von Erbanlagen. Also es sind ganz, ganz viele Dinge. Die Eltern, die wir haben, die Familiensituation. Früher gab es immer ein Buch, Die Mutter als Schicksal, schon lange vergriffen, aber das beschreibt so ein bisschen, dass ein Teil von dem, was wir sind und wie wir uns fühlen, schon ganz früh festgelegt wird. Schon, ob wir erwartet werden, ob es unseren Eltern gut ging, ob sie in gesicherten Verhältnissen waren oder ob sie jede Nacht Angst hatten vor Bomben oder ob sie nicht wussten, wie sie den nächsten Tag die Lebensmittel bezahlen. Das alles prägt auch das ungeborene Kind und macht was. Wie das Kind darauf reagiert, welche Erbanlagen aktiviert werden, das wissen wir nicht. Den Mechanismus kennen wir nicht. Das scheint etwas sehr Geheimnisvolles zu sein. Und dann ist es so, dass das Kind mit der Zeit ja mitkriegt, wie denken denn zum Beispiel meine Eltern, wie denken die Großeltern, die Freunde, die Verwandten, wie gucken die in den Kinderwagen? Ist das was Liebesvolles oder stört das Kind nur? Wir werden geprägt von den Botschaften anderer. Ganz, ganz lange. Sie können sich heute nicht mehr daran erinnern, weil unser Gedächtnis so zwischen 4. und 5. Lebensjahr noch mal mehr oder weniger gelöscht wird und es dann noch mal ein bisschen neu anfängt. Deswegen gibt es kaum echte Erinnerungen, die wir in diese ganz, ganz frühe Zeit haben. Aber unser emotionales Gedächtnis, unsere Gefühlswelt kann sich daran erinnern. Vielleicht nicht an Fakten, aber wir wissen, waren wir geliebt, waren wir erwartet, war Papi nett oder musste ich Angst haben, war er streng oder nicht, hat die Mutter mich umarmt oder hat sie mich immer fortgestoßen. All das ist irgendwo in unseren Erfahrungsschatz emotional eingebucht worden. Und auch wenn wir das nicht benennen können, ist es da. Und dazu kommen dann später auch die Erfahrungen, die wir gemacht haben. All das entwickelt ein Bild von mir, so wie dieses Puzzle von der jungen Frau da unten. Aber wir müssen wissen, das Bild von mir ist letztendlich eine Konstruktion. Das will ich noch erläutern. Die nächste Folie bitte. Denn die Botschaften anderer über uns, sie prägen uns, sie formen unser Selbstwertgefühl. Ne? Du kannst ja kein Mathe. Ach, du bist die Klassenschnecke. Du bist ja immer langsam. Du störst. Mein Gott, du bist mein Sargnagel. Oder eben auch fröhliche Botschaften. Wenn wir die oft genug hören, dann prägen die uns. Da können wir uns gar nicht gegen wehren. Die Frage nur, wie kommen diese Botschaften eigentlich zustande? Sind die überhaupt wahr oder haben die überhaupt etwas mit mir zu tun? Ganz häufig ist es so, dass man in den therapeutischen Gesprächen mitkriegt und dann mal ein bisschen in die Vergangenheit reingeht, gerade dort, wo tiefe Traumata entstanden sind, wo man dann merkt, die Mutter hat dieses Kind nicht gehasst, die war nur völlig überlastet. Oder der Vater wollte unbedingt einen Sohn haben und keine Tochter. Also hat er diese Tochter so in ihrem Mädchensein immer abgelehnt. Und also musste die immer Jungenkleidung tragen, immer irgendwie mit ihm im Garten irgendwas machen oder am Auto schrauben. Aber das war sie ja gar nicht. Das heißt, das hat gar nichts mit dem Mädchen zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie ihr Vater gedacht hat. Und so sind ganz, ganz viele Sachen. Die Botschaften, die zustande kommen, und wie wir darauf reagieren. Sind die überhaupt wahr gewesen oder sind sie noch wahr? Denn wir reagieren ja auch auf unsere Umwelt und viele unserer Verhaltensweisen, die wir dann haben als Strategien, die können heute ganz falsch sein. Die waren vielleicht als Kind angemessen. Vielleicht. Vielleicht waren sie damals noch nicht mal richtig, aber heute sind sie vielleicht ganz falsch und machen mich krank. Das ist übrigens einer der wesentlichen Punkte in der kognitiven Verhaltenstherapie, dass man nachguckt und identifiziert, was an Denkmustern, an Handlungsmustern, an Entscheidungsbäumen, die ich in meinem Leben so habe, ist denn überhaupt gut und was funktioniert da gar nicht. Und dann muss man versuchen, das, was über viele, viele, viele Jahre sich eingeprägt hat in unserem Gehirn, in unseren Handlungsmustern, das wieder zu ersetzen durch Dinge, die ganz anders sind. Brauchen Sie keine Angst haben, ich will Sie nicht mit Psychologie ärgern. Das mache ich schon mit meinen Patienten oft. Nächste Folie bitte. Wichtig ist nur, dass Sie merken, mal ein bisschen weiterklicken. Ah, anscheinend hat das da einen Fehler. Na gut, ist egal. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, da sollten Sie sich immer die Frage stellen, beschreiben diese Erfahrung wirklich mich? Oder nicht eher die Gedanken anderer über mich? Meiner Mutter, meiner Oma, meines Vaters, irgendwelcher Lehrer. Und gelten sie unabhängig und immer? Und die Frage, kann es nicht auch sein, dass ich mich mal verändert habe? Selbst wenn das mal gestimmt hat, bin ich denn heute noch so? Ich mache mal ein Beispiel über meine älteste Tochter. Wenn ich in deren Zimmer gekommen bin, hat man immer gedacht, da ist gerade die Rote Armee einmarschiert oder so. Es war alles irgendwie am Boden zerstreut und wie nach einem Einbruch. Und ich habe mir immer nur gedacht, oh weia, wenn die mal alleine lebt, dann wird das Chaos ausbrechen. Als sie ihre erste Wohnung hatte und auch jetzt, wo sie zwei Kinder hat, ich traue mich manchmal gar nicht, mich irgendwo hinzusetzen, weil das so ordentlich ist. Und die ganze Unordnung ihrer Wohnung, die ist in einer Person versammelt, nämlich in mir. Und wenn ich dann irgendwas esse bei ihr am Abendbrot, dann bin ich mir ganz sicher, dass ich irgendwas krümel oder so. Und das wird der einzige Krümel sein, der da ist, ne? Weil er von mir kommt, weil sie so ordentlich und sauber ist. Und was habe ich gedacht von ihr? Tja, ne? Das stimmt ja alles gar nicht immer. Vielleicht hat derjenige was gelernt, vielleicht hat er sich verändert. Und so merkt man, das Bild, was wir von uns haben, ist aus vielen Bausteinen gemacht, aus Erfahrungen, aus Botschaften von anderen, Deutungen, die wir selbst fürs Leben gemacht haben oder die andere über uns ausgesprochen haben. Mit anderen Worten, wie hier auf dem kleinen Bild, das können Sie wahrscheinlich nicht erkennen, es soll irgendwie so Lego-mäßig fast sein. Das Ergebnis unseres Lebens, wie wir uns sehen, ist das Ergebnis einer Konstruktion. Und was wir gebaut haben, können wir umbauen. Das ist ganz wichtig. Sonst gäbe es keine Hoffnung übrigens. Und ich kann selbst entscheiden, ob diese Konstruktion über mich weiter herrschen soll oder nicht. Soweit der psychologische Anteil des Ganzen. Und mehr kann ich als Psychologe kaum geben. Ich kann mit den Leuten darüber sprechen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber das ganz tief eingebrannt ist, das Gefühl von Ungeborgenheit kann ich leider nicht verändern. Und das ist sehr, sehr traurig. Ich möchte Ihnen etwas zeigen, was in diesem Raum zeigbar ist. In der Klinik nicht, da müssen wir neutral sein. Da haben wir Menschen unterschiedlichster Weltanschauung. Manchmal, wenn Sie fragen, habe ich die Möglichkeit. Nämlich die nächste Folie. Wie sieht denn der uns gemacht hat? Wie sieht denn der uns, den wir gerade angebetet haben? Wie sieht der uns, der all dieses, die Schöpfung, wie sieht der uns eigentlich? Und da gibt es ja ganz verschiedene religiöse Hintergründe, da gibt es ganz verschiedene Theorien dazu. Wenn man so die Religionsgeschichten anschaut, die sehr früh begannen, Animismus, wo man das Feuer angebetet hat, die Natur, wo man gedacht hat, wenn es da blitzt, dann ist der vielleicht irgendwie zornig über uns, da habe ich irgendwas falsch gemacht, bis hin zu den sehr hochentwickelten Religionen wie dem Hinduismus oder dem Buddhismus, der heute sehr, sehr populär im Westen ist. Ich frage mich immer, ob die Leute das wirklich verstanden haben, aber wo es im Grunde um geht, dass man dieses traurige Leben beendet, das Nirvana, was da angestrebt wird, ist ein ewiges Verlöschen. Das ist nämlich das Nicht-mehr-Sein. Das kann man bei Sartre, war nicht französischer Philosoph, Sartre war kein religiöser Mensch, aber er hat das so ähnlich beschrieben in seinem Buch Sein oder Nicht. Und dann gucken wir uns an, wie Gott uns sieht. Was sagt die Heilige Schrift? Das autoritative Wort Gottes, das, was er will, dass wir kennen. Nächste Folie bitte. Und das lese ich Ihnen einmal vor, nach einer relativ modernen Übersetzung. Sie kennen es sicher auch nach einer anderen. Da heißt es, Psalm 139, ich werde Ihnen immer nur ein paar kleine Ausschnitte aus dem Wort Gottes sagen, die auf unser Thema hinweisen. Da heißt es, du hast mich geschaffen, mein Körper und meine Seele. Im Hebräischen heißt es, du hast mein Herz und meine Nieren bereitet. Und das ist tatsächlich der Soma und die Psyche, also mein Körper und meine Psyche, meine Seele. Du hast mich geschaffen, mein Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Dann haben wir es natürlich weiterentwickelt. Klar. Aber dieses, dass ich kein Produkt des Zufalls bin, nicht irgendwie ein Chemiecocktail, der irgendwie umherkam, sondern dass es Gottes Wille war, dass ich existiere, dass du existierst. Und dass er sich sehr viel Gedanken gemacht hat, weit, weit vor unserer Geburt. Wie weit kommt an einer anderen Stelle noch raus? Und der, der diesen Psalm geschrieben hat, der sagt, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Gegenfrage, war er perfekt? Ich glaube, wir sprechen hier von David. War er perfekt? Nein. Er war vielleicht als junger Mensch sehr hübsch, aber als älterer Mensch, wir alle haben unsere Makel. War er sündlos? Nein. Und trotzdem hat er dieses Bewusstsein, bei all meinen Fehlern, bei all dem, was, wenn ich in den Spiegel schauen würde, mir nicht gefällt, dieser Gott hat mich gemacht und er steht zu mir. Und was er getan hat, ist wie all seine Schöpfung wunderbar. Das ist ein ganz tiefes Bewusstsein. Wissen Sie, bei den meisten, gerade bei meinen Borderline-Patienten, ist ja genau das, was so schwer angekratzt ist, weil sie dieses Gefühl eben nicht haben, sondern sie haben immer das Gefühl, ich bin schlecht. Der Grund dafür, dass es dem oder dem schlecht ist, das bin ich. Ich bin schlecht. Und das als Teil ihrer Persönlichkeit. Man nennt das in der Psychologie Ich-Synton. Das heißt, die Erkrankung wird als Teil meiner selbst betrachtet. Wenn Sie einen Beinbruch haben, dann wäre das Dyssymptom. Dann würden Sie sagen, naja, das ist ja irgendwie das Bein, da ist ein Bruch drin, das wird wieder heilen, hat aber nicht wirklich was mit mir zu tun. Das bin nicht ich. Aber bei ganz vielen psychischen Erkrankungen ist es eben genau umgekehrt. Da sagen die, das bin ich, das ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich bin das. Und vielleicht denken sie das auch. Ich habe auch in Gemeinden, in der Seelsorge immer wieder erlebt, dass jemand sagt, ich kann ja nicht aus meiner Haut, so bin ich eben. Ich bin eben der Choleriker. Ich bin eben ein Phlegmatiker. Ich bin eben antriebslos. Ich bin eben manchmal gemein. Ich habe oft solche Gedanken. Nein, das bist nicht du. Du hast solche Gedanken, die sind da, aber das bist nicht du. Das passiert mir auch manchmal, wenn ich Vorträge halte, Bildschirmschoner einkommt. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar, noch kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Da als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Und alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Verstehen Sie, das ist das, was die Bibel über uns sagt. Die Heilige Schrift, das Wort Gottes, von dem er wollte, dass wir es kennen, dass wir es aufnehmen, dass wir darin wandeln, dass wir das, im Hebräischen heißt es in dem Psalm wörtlich, dass wir es kauen und dadurch ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen. Das ist Gott wichtig, dass seine Leute nicht mehr daran leiden, sondern wissen, du bist von Gott gewollt. Und zwar so, wie du bist. Nicht, wie du sein solltest. Das nächste. Noch eine weitere Stelle. Es wäre immer so in der Theologie, wenn man nur eine einzige Stelle hätte, dann würde ich mal sagen, Vorsicht, keine Lehre darauf gründen, das könnte auch was anderes sein. Aber hier ist es so, Brief Paulus an die Epheser. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Orten in Christus. Wie er uns auserwählt hat in ihm, also in Christus, durch Christus, das ist ein Dativus Instrumentalis, vor Grundlegung der Welt, Also er hat uns durch Christus erwählt. Und zwar wann? Vor Grundlegung der Welt, bevor die ganze Schöpfung begann, dass wir, ja, mein Ziel ist, wir heilig, tadellos sein vor ihm in Liebe. Also er hat uns erwählt, und wenn einer fragt, was ist der Sinn meines Lebens, dann ist das der Sinn ihres Lebens. Dass wir zu ihm gehören. Heilig heißt mich unter der Herrschaft Gottes. Das ist nicht das, was wir uns verstehen. Vielleicht, dass wir einer bestimmten Religion folgen oder einer bestimmten Frömmigkeitsprägung und so irgendwie fromm gucken oder so, sondern dass die Herrschaft Gottes, was wir beten, im Übrigen zum Vater Unser, das ist eigentlich kein liturgisches Gebet, sondern es ist ein Gebetsplan. Und da heißt es, deine Herrschaft komme. Da heißt es eigentlich, deine Königsherrschaft breite sich aus in meinem Leben. Vor Grundlegung der Welt. Und jetzt könnte man fragen, Gott, bist du denn blind? Hast du nicht genau hingeschaut, als du mich gemacht hast? Denn so toll bin ich gar nicht. Ganz häufig übrigens so bei meinen Borderline-Patienten, da ist oft so, wenn man die lobt, und die brauchen eigentlich viel Lob, aber sie können es nicht annehmen. Warum? Weil sie sich immer denken, wenn der wüsste, wie ich wirklich bin. Wenn der das wüsste, dann würde er mich hassen, dann würde er mich verachten. Dann würde er sich nicht mehr um mich kümmern wollen. Und darum haben gerade diese Patienten immer so eine hohe Verlustangst, weil sie denken, ich bin es ja gar nicht wert. Manchmal bis dahin, dass man dann sagt, bevor der mich verlässt, verlasse ich ihn. Oder bin ganz gemein zum anderen. Ist das so, dass Gott uns nicht so kennt, dass er das dummerweise übersehen hat, dass er so eine rosarote Brille hat, mit der unser Leben nicht sieht? Die Erbärmlichkeiten und die dunklen Seiten, die nächste Folie. Doch, Gott kennt uns. Er macht sich keine Illusionen, wer wir sind. Denn alle haben gesündigt und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Luther übersetzt das mal so: Sie ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das heißt, wir sind geplant auf etwas konzipiert darauf, dass wir herrlich sind, auch im Lichte Gottes herrlich sind, aber unser Leben ist anders gelaufen. Und das von jedem von uns. Das weiß Gott. Wir müssen ihn dann nicht betrügen. Denn deswegen kam Christus auf diese Erde. Damit wir Vergebung der Sünden haben. Damit wir geheilt werden. Also Gott weiß, wer wir sind. Und er liebt uns immer noch. Das ist was ganz Festes. Und wenn Sie jemals Zweifel an diesen Dingen haben, dann halten Sie sich fest an die Schrift, denn die irrt nicht, denn sie ist von Gott eingegeben, Theopneustos, eingegeben durch den Atem Gottes. Zur Lehre, zur Zurechtweisung, damit wir geschickt werden zu allem Werk, was Gott uns gibt, damit wir ein gutes Leben führen können, eins, das ihm gemäß ist. Denn wir dürfen das Herz Gottes nicht vergessen. Die nächste Folie bitte. Das wird über Jesus häufiger geschrieben, dass er die Menschen sah, und dann heißt es hier, es ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Matthäus 9, Vers 36. Luther übersetzt das so, und es jammerte ihn. Er hat nicht einfach nur so ein Mitleid, wie wir das manchmal dann haben, zu sagen, ach, vielleicht sollten wir was spenden, ne, den armen Leuten da mal 5 Euro geben oder so. Oder Abscheu ist, man sagt, naja, deine Armut kotzt mich an. Gibt es so einen Autoaufkleber, ne, habe ich schon ein paar Mal gesehen. Nein, bei Jesus ist das was anderes. Er hat ein ganz tiefes Mitgefühl, das Leiden, die Not, aber auch die Sünde, die Verkommenheit des Menschen. Meine Dunkelheit, meine Verkommenheit. Die erfüllt ihn nicht mit Ekel und Abscheu. Er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Er sieht, dass wir hilflos sind und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Das ist was ganz Wesentliches. Das Mitgefühl Gottes, der das sieht. Und wenn wir die nächste Folie nehmen, Johannes 10, Vers 10, ich weiß noch, wie meine Frau und ich gestartet haben im geistlichen Leben und uns dieser Vers dazu bewogen hat, zu sagen, wir gehen einen ganz anderen Weg, als wir und unsere Eltern so geplant hatten, statt Karriere in dem und jenem Bereich, wo wir gesagt haben, nee, wir wollen einen anderen Weg gehen. Und dann haben wir gelesen und gewusst, das stimmt. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben im Überfluss. Volles Genüge heißt es in der Luther-Übersetzung. Damit sie das Leben und volles Genüge haben. Damit sind keine Millionen gemeint unbedingt. Kann sein. Aber das, was gemeint, dass wir am Ende Wohlstand haben, dass wir wohlstehen bei Gott, dass wir Frieden haben, dass wir in diesem Leben und im nächsten bei ihm sind, das ist das Wesentliche. Und das soll Konsequenzen haben. Die nächste Folie. Und das wird uns auch im Matthäus-Evangelium berichtet. Als Jesus weiterging und an der Zollstelle vorbeikam, sah ein Mann sitzen, der Matthäus hieß, und er sagte ihm, folge mir nach. Der am Zoll saß, der hatte ausgesorgt. Der brauchte nicht mehr viel sich Sorgen zu machen um sein finanzielles Weiterkommen. Da ist nicht mehr die Frage, wird die Pflegeversicherung oder die Rente reichen. Der hatte genug. Und Jesus kommt zu ihm und sagt, folge mir nach. Und das ist das, was er jedem von uns sagt. Folge mir nach. Und die Reaktion, die uns da berichtet wird, ist, Matthäus stand auf und folgte ihm nach. In der Luther-Übersetzung und bei Markus-Evangelium wird es auch nochmal beschrieben, da heißt es sogleich. Gott möchte Antwort über unserem Leben haben. Wir sind letztendlich alle auf dem Weg. Und ich möchte schließen mit einem Versprechen. Eine Folie weiter noch. Gottes Versprechen, das hat mir mal ein Freund geschenkt im Jahr 2000 auf einer Tasse, Millennium-Tasse. Ne? Da war das eingraviert, ein Wort aus Jeremia 29, Vers 13. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werdet ihr mich finden. So will ich mich von euch finden lassen. Das ist das Versprechen Gottes, das jedem Einzelnen von uns gilt. Jedem Menschen, selbst der, den ihn heute noch nicht kennt, kann ihn finden. Und wir sind die Hinweisgeber. Hier, diese Gemeinde, ist dieser Punkt, dass Menschen nochmal ins Nachdenken kommen. Jeder Christ, der irgendwo in der Welt ist, und mögen die anderen über ihn lachen und ihn für einen Deppen halten und was auch immer. Ich weiß noch, vor kurzem war ich bei einer Bezirksklinik und habe da mit einem Professor gesprochen und er hat sich dann irgendwie lustig gemacht, so über Christen, und gesagt, naja, ich bin auch Christ, komme eigentlich aus der Theologie, bin Pastor. Und dann habe ich gesagt, und hören Sie Stimmen? Dann habe ich gesagt, naja, ich höre schon manches. Dann habe ich gesagt, ja, das ist ja eigentlich schon fast eine Symptomatik. So wahnhaft und paranoid, ne? Und trotzdem hat er wieder einen Menschen gesehen, der an Jesus glaubt und ihm nachfolgt. Im Leben und im Sterben gehören wir ihm. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Also ob wir leben oder sterben, sind wir des Herrn. Und der ist gut. Halleluja. Halleluja.